Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Inmitten der Ermittlungen zum Rechtsextremismus ist heute der neue Generalbundesanwalt Range in sein Amt eingeführt worden. Range sagte, das Umfeld der Zwickauer Neonazi-Gruppe werde weiterhin intensiv durchleuchtet. Er kündigte an, die Zusammenarbeit der Strafverfolger von Bund und Ländern zu verbessern. Anhaltspunkte für eine Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes mit der Neonazi-Gruppe sieht Range derzeit nicht.
Freundlicher Empfang für Harald Range als neuer Generalbundesanwalt. Einarbeitungszeit brauche er keine, meinte er heute beim Festakt in Karlsruhe. Seine Behörde mittendrin in den Ermittlungen gegen die mögliche rechtsextreme Terrorzelle. Beate Z., die in der JVA Köln in Untersuchungshaft sitzt, habe bislang nicht ausgesagt.
Sie wird anwaltlich beraten und wann da eine Aussage des Anwalts oder von ihr selbst kommt, lässt sie noch nicht absehen.
Ob es neben Holger G., gegen den am Montag in Karlsruhe Haftbefehl erlassen wurde, weitere Unterstützer gab, sei Schwerpunkt der Ermittlungen. Weitere Festnahmen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt keine. Und?
In diesem Zusammenhang gibt es bislang keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verfassungsschutz mit Mitgliedern der sogenannten Zwickauer Zelle zusammengearbeitet hat.
Viele Strafverfolger wünschen sich mehr rechtliche Befugnisse für die Ermittlungen. Zum Beispiel das Abhören von Internettelefonaten. Die Bundesjustizministerin ist dagegen. Aber
die Politik wird im Lichte ihrer Erkenntnisse die Fragen zu beantworten haben, ob die Sicherheitsstrukturen in Deutschland effektiv und effizient arbeiten können und welcher Änderungen es gegebenenfalls bedarf.
Der neue Hausherr in Karlsruhe forderte heute, weil die mutmaßliche Terrorgruppe im ganzen Bundesgebiet gemordet habe, müssten auch die Strafverfolger bundesweit künftig besser zusammenarbeiten und machte sich dann an die Arbeit.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Böhmer hat sich dafür ausgesprochen, eine zentrale Trauerfeier für die Opfer der Zwickauer Neonazi-Gruppe abzuhalten. In Berlin traf sie sich heute mit Vertretern von Migranten. Derzeit, so Böhmer, stehe die Aufklärung im Vordergrund. Es gehe aber auch darum, den Familien der Opfer zur Seite zu stehen. Der Neonazi-Gruppe werden 10 Morde zur Last gelegt. Sie wird aber inzwischen mit weiteren Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht, unter anderem dem Sprengstoffanschlag in der Kölner Kolbstraße 2004.
Ortstermin. In Köln besucht der SPD-Vorsitzende das Friseurgeschäft, auf das die Rechtsterroristen 2004 mutmaßlich einen Nagelbombenanschlag verübt hatten. 22 Menschen wurden damals verletzt.
In Deutschland haben wir die unselige Tradition, das immer zu Einzeltaten zu erklären. Es fällt uns scheinbar in Deutschland schwer, bei rechtsradikalen Taten organisierte Zusammenhänge zu sehen.
Die Staatsministerin empfängt am Nachmittag Mitglieder des Integrationsbeirates, um ihr Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien zum Ausdruck zu bringen. Sie waren zum Teil in Verdacht geraten, Ziel von Erpressung und Mafiabanden und nicht von Rechtsextremen gewesen zu sein. Böhmer verlangt Klarstellung.
Waren es einzelne Täter? Wie ist die Unterstützungsseite? Gibt es ein Netz an dieser Stelle, in dem wir uns befassen müssen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir möglichst schnell solche Schlussfolgerungen ziehen.
Migrantenvertreter heben hervor, dass ihr Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden Schaden genommen habe. Sie kritisieren:
Es ist auch deutlich geworden, dass wir den rechten Terror, Rechtsextremismus und Rassismus in den letzten Jahren leider vernachlässigt haben.
Der Fokus war gesetzt auf den religiösen Extremismus. Und im Schatten dieses religiösen Extremismus konnte der rechtsradikale Terrorismus gedeihen.
Die Bundesregierung erwägt unterdessen, eine nationale Trauerfeier für die Mordopfer auszurichten. Das ganze Ausmaß der Ermittlungspannen ist offenbar noch gar nicht abzusehen. Morgen findet hier ein Krisengipfel statt. Das Ziel, Versäumnisse und Versagen von Polizei und Verfassungsschutz aufzuarbeiten und Voraussetzungen für eine bessere Zusammenarbeit zu schaffen. Politik und Behörden stehen erkennbar erheblich unter Druck.
Mehr zur Aufarbeitung der rechtsextremen Mordserie finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Ermittlungspannen und zur Rolle des Verfassungsschutzes.
Der Oberbürgermeister von Jena, Albrecht Schröter, ist am Abend in Berlin mit dem Preis für Zivilcourage gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus geehrt worden. Der Förderkreis des Denkmals der ermordeten Juden Europas würdigte das vielfältige Engagement des Politikers gegen Rechtsextremismus. Unter anderem hat Schröter einen Arbeitskreis von Kommunen gegen Rechts ins Leben gerufen.
In Italien hat der neue Ministerpräsident Monti sein Regierungsprogramm vorgestellt. Als wichtigste Ziele nannte er die Haushaltssanierung und mehr Wirtschaftswachstum. Monti betonte, die Opfer im Zuge der Sparbemühungen würden gerecht verteilt werden. Unumstritten ist seine Regierungsmannschaft nicht. So standen einige Demonstrationen heute unter dem Motto Nein zur Regierung der Banker.
Sie wissen, auch Sie werden von den Sparmaßnahmen nicht ausgenommen. In ganz Italien gingen tausende Schüler und Studenten auf die Straße, wie hier in Mailand, um gegen Mario Montis Kabinett zu demonstrieren. Rettet die Schulen, nicht die Banken, haben sie gerufen. Am Ende wurden sie von der Polizei vertrieben. Derweil hat Mario Monti im Senat sein Regierungsprogramm vorgestellt und damit erklärt, dass die Zukunft des Euro vom Krisenmanagement in Italien abhängt. Der Kurs wird hart sein, denn alle Bereiche will Mario Monti auf den Prüfstand stellen. Wir müssen vor allem den Haushalt in Ordnung bringen, die Wirtschaft mit strategischen Maßnahmen stärken und dabei den sozialen Ausgleich garantieren. Der Wirtschaftsprofessor Giuseppe Di Taranto hält nicht unbedingt die Staatsverschuldung für das Problem. Die Zinsen verschärfen die Situation Italiens. Sein Lösungsvorschlag? Wir haben so viel Staatsbesitz in Italien. Wenn wir einen Teil davon verkaufen würden, könnten wir in den nächsten 3 Jahren ungefähr 15 Milliarden Euro gewinnen. In einer halben Stunde wird der Senat höchstwahrscheinlich der Regierung Monti das Vertrauen aussprechen. Mario Monti versucht, seinen Landsleuten wieder Hoffnung zu geben. Er will die Menschen motivieren, wieder an sich zu glauben, damit Italien ein starker, ein glaubwürdiger Partner in Europa wird. Denn die Hoffnung bei vielen ist groß, dass trotz aller Sparmaßnahmen Italien gestärkt aus der Krise herauskommt.
Griechenlands Gläubiger wollen einem Schuldenschnitt von 50% zustimmen. Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Papadimos erklärte die internationale Bankenvereinigung IIF, der Schuldenschnitt könnte im Januar erfolgen. Morgen will die Übergangsregierung in Athen ihren Haushaltsentwurf für 2012 vorlegen. Es zeichnet sich ab, dass dringend zusätzliche Einnahmen benötigt werden. An Protestdemonstrationen in Athen und anderen Städten beteiligten sich heute Zehntausende Menschen.
Die Erinnerung an den Aufstand gegen die Militärdiktatur, heute zugleich ein machtvoller Protest gegen die bisherigen Sparmaßnahmen. Am 17. November 1973 hatte an der Technischen Hochschule in Athen die Revolte gegen die Junta begonnen. Massiv bewacht die amerikanische Botschaft, denn die USA hatten die Diktatur unterstützt. Vereinzelte Krawalle am Rande der Kundgebung, griechische Medien melden 60 vorläufige Festnahmen. Doch der befürchtete massive Gewaltausbruch bleibt bisher aus. In den Hintergrund gerät der Skandal um die Proton Bank. Sie hat offenbar über Jahre hinweg 700 Millionen Euro veruntreut und wurde trotz erster Hinweise von der Regierung Papandreou gestützt. Am Ende war sie so in Schieflage geraten, dass sie aus dem Euro-Rettungsschirm mit 900 Millionen Euro versorgt werden musste. Es ist möglich, dass es weitere solcher Fälle gibt, meint Babis Polychroniadis, der den Fall aufgedeckt hat. Denn viele griechischen Politiker sind seiner Ansicht nach noch immer nicht bereit, das Übel an der Wurzel zu packen. Handlungsbedarf sieht der Leiter der EU-Taskforce für Griechenland, Horst Reichenbach, in der Verwaltung. Vor allem die Finanzbehörden müssten neu organisiert werden, um die Einnahmen des Staates zu verbessern. Besonders notwendig ein Steuerabkommen mit der Schweiz, um auf die Einlagen reicher Griechen bei eidgenössischen Banken zugreifen zu können.
Bundeskanzlerin Merkel hat erneut davor gewarnt, in der Schuldenkrise zunehmend auf die Europäische Zentralbank zu setzen. Die Krise könne nur durch politische Lösungen überwunden werden. Merkel reagierte damit auf Forderungen insbesondere aus Frankreich, die EZB noch stärker als bisher in das Krisenmanagement einzubinden. Neben Spanien konnte sich heute auch der französische Staat nur zu deutlich höheren Zinsen frisches Geld am Markt besorgen. Merkel äußerte sich auf einer Veranstaltung der Süddeutschen Zeitung.
Wenn die Politik glaubt, die EZB kann das Problem der Euro-Schwäche lösen, dann redet sie sich aus meiner Sicht etwas ein, was so nicht passieren wird. Und deshalb ist mein Hauptpunkt politisches Handeln. Da haben wir viel getan.
7 deutsche Landesbanken sind von der Ratingagentur Moody's herabgestuft worden, zum Teil gleich um 3 Stufen. Begründet wurde dies nicht mit der aktuellen Schuldenkrise, sondern mit den strengeren Auflagen in der EU, die jetzt auch für öffentliche Banken gelten. Deshalb könnten die Landesbanken im Notfall nicht mehr so leicht an staatliche Hilfen kommen. Auch in den USA verschärft sich die Schuldenkrise. Nach Angaben des Finanzministeriums haben die Staatsschulden die Grenze von 15 Billionen Dollar überschritten. Das Weiße Haus hatte erwartet, dass dieser Schuldenstand erst Ende des Jahres erreicht wird. Im Kongress verhandeln Vertreter von Republikanern und Demokraten über mögliche Einsparungen.
Amerika meldet neue Negativrekorde. Sie tickt und tickt die Schuldenuhr und übersprang jetzt die 15-Billionen-Dollar-Marke. Das sind beinahe 100% von Amerikas jährlicher Wirtschaftsleistung, errechnet der Internationale Währungsfonds. Es sind auch die gestiegenen Sozialausgaben, die Amerika in die Knie zwingen. 46 Millionen Bürger etwa sind auf staatlich finanzierte Lebensmittelmarken angewiesen. Und die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter. Im Parlament sorgten die neuesten Schuldenzahlen heute für einen Schlagabtausch. Die Republikaner schossen sich einmal mehr auf Obama ein, den Schuldentreiber und Sozialisten, wie sie meinen. Unter Präsident Obama hat sich unsere Schuldenlast um 34% erhöht, so viel wie bei keinem anderen Präsidenten vor ihm. Er gräbt ein Loch, aus dem wir nie mehr herauskommen. Und noch eine Uhr tickt, die im sogenannten Superkomitee. Bis Mitte nächster Woche sollen die Parlamentarier Lösungen aus der Megaschuldenkrise aufzeichnen, aber es will kein weißer Rauch aufsteigen. Finden sie keine Lösung, wird automatisch gestrichen, auch beim Militär. Schon warnt der Verteidigungsminister, Amerika könnte seine Supermachtstellung verlieren. Wir sind die 99%, die unter all dem leiden. Im ganzen Land gehen sie heute wieder auf die Straße. Occupy Wall Street versuchte, New Yorks Finanzmeile zu besetzen. Gerangel zwischen Demonstranten und Polizei. Dutzende Anhänger der Bewegung wurden festgenommen.
Mit erhobenem Zeigefinger haben die Amerikaner in den letzten Wochen gerne nach Europa gewiesen. Jetzt aber wandert der Fokus zurück ins eigene Elend. Das eigentliche Hindernis aber bleibt die Unfähigkeit der Politiker, Ideologie und Machtspielchen hinter sich zu lassen.
Die Internationale Atomenergieorganisation IAEA ist besorgt wegen des iranischen Atomprogramms. Sie forderte den Iran auf, seine Anlage für eine Untersuchungskommission zu öffnen. Auch Russland schloss sich jetzt den Bedenken des Westens an. Im Gouverneursrat der IAEA soll morgen ein Resolutionsentwurf diskutiert werden. In der vorigen Woche hatte die IAEA erstmals von glaubwürdigen Hinweisen darauf gesprochen, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Deutschland bemüht sich mit mehreren arabischen Staaten darum, Syrien von den Vereinten Nationen verurteilen zu lassen. Das Vorgehen der Armee gegen das eigene Volk soll im Menschenrechtsausschuss der Vollversammlung zur Sprache gebracht werden. Im UN-Sicherheitsrat waren bereits 2 Resolutionsentwürfe von den Vetomächten Russland und China abgelehnt worden. Die Arabische Liga hat Staatschef Assad ein Ultimatum gestellt und droht mit Wirtschaftssanktionen. In etwa 40 Hochschulstädten haben heute Studenten, Schüler und Auszubildende für bessere Bildung demonstriert. Sie forderten mehr Geld für Schulen und Universitäten, die Abschaffung von Studiengebühren und ein durchlässigeres Schulsystem. Insgesamt gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße, allerdings deutlich weniger, als die Veranstalter angekündigt hatten.
Ein Brett vorm Kopf, das haben nach Ansicht dieser Demonstrantin die Bildungspolitiker. Beispiel Bayern. Dort zahlen die Studierenden nach wie vor Studiengebühren. Die meisten Bundesländer haben diese Beiträge wieder abgeschafft. Für eine gerechtere Bildungspolitik gingen heute 2000 junge Menschen in München auf die Straße.
Seminare sind bis zu 400% überbelegt, was ich als Katastrophe empfinde. Man zahlt Studiengebühren, hat eigentlich gesagt, wir schaffen davon neue Dozentenstellen an, was überhaupt nicht passiert ist.
Nicht nur Studenten, auch Schüler protestierten gegen die hohen Bildungskosten, sind sie doch bald die Leidtragenden. Kritisiert wird auch die soziale Auswahl des Bildungssystems.
Man hat nicht mal mehr Zeit, richtig zu arbeiten momentan. Das bedeutet, man kann es sich nicht leisten. Und das heißt einfach, die Leute studieren noch weniger. Und also gerade aus den Schichten, wo die Eltern nicht so viel Geld haben, sind es noch weniger geworden an den Universitäten. Das ist belegt und das ist die absolut falsche Entwicklung.
Auch in Köln gingen heute rund 1000 junge Menschen auf die Straße. Die Studenten zahlen zwar seit diesem Semester keine Studiengebühren mehr, doch auch sie fordern bessere Lernbedingungen und mehr Geld für Bildung.
Das ist jetzt übergangsweise so, dass wir so viele Studierende mehr haben. Und da müssen Bund und Länder gemeinsam ran. Das kann nicht ein Land alleine hinbekommen.
Junge Menschen in der ganzen Welt wollen sich noch bis zum 20. November für Solidarität und freie Bildung einsetzen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 18. November.
Das Tief über dem Atlantik lenkt in der Nacht und morgen einige Wolken nach Deutschland. Gleichzeitig bleibt der hohe Luftdruck erhalten, sodass es kaum regnet. Nennenswerte Regenmengen sind auch weiterhin nicht in Sicht. In Südbayern und im Süden Baden-Württembergs ist es heute Nacht oft klar, sonst meist wolkig oder neblig trüb. Stellenweise nieselt es etwas. Im Mittelgebirgsraum und Richtung Osten ist vereinzelt Gewitter möglich. Ähnliches Wetter zunächst am Tag, nur ganz im Süden scheint die Sonne länger, aber auch sonst lockert es später hier und da auf, vor allem im Westen. Im Norden und Nordwesten weht der Wind schwach bis mäßig, sonst nur schwach. Heute Nacht 6 Grad am Niederrhein und minus 6 Grad an den Alpen. Am Tag 2 Grad bei zähem Nebel an der Donau und 13 Grad am Niederrhein. Die Aussichten. Am Samstag ist es teils trüb wegen des Nebels, teils ist es freundlich. Den meisten Sonnenschein gibt es an den Alpen und im Hochschwarzwald. Am Sonntag und Montag dann weiter ruhiges Wetter, das heißt Sonne, Wolken und Nebel.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Schuldenkrise, der Streit um die Rolle der Europäischen Zentralbank und Willkür Justiz, der Fall Chodorkowski als Kinofilm.